Naja, da, jetzt kommen wir zum offizielleren Teil des Abends, denn Kaschik und ich, wir werden einen Vortrag halten. Also es wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen zusammenrücken könnten nach vorne, dann ist es weniger einsam hier oben auf der Bühne. Und man sieht ganz klar, dass wir jetzt zum offiziellen Teil übergehen. Wir haben nämlich Anzüge an. Also wir sind sehr formell gekleidet. Vielen Dank. Wir versuchen jetzt eine Frage anzusprechen, die wir hier auf der Tafel sehen. Und zwar, um wen kümmern wir uns? Wir werden beide jeweils 20 Minuten sprechen und dann kommt ein Themawechsel. Also, es geht hier um, es geht hier um carer, das sind belastete Worte.
Und ich möchte die Frage, worum wir uns kümmern, möchte ich durch die Frage beleuchten, um wen wir uns kümmern und der disruptive Gedanke der Pflege und die Frage nach der Belastung, der Auseinandersetzung im Kontext der Pflege. Erstens ist die Pflege eine Art zu denken, die nicht ausschließlich in materiellen und affektiven Dimensionen zu beschreiben ist. Wenn ja, was sind die Implikationen einer achtsamen Pflege, einer Pflege mit Geschichte oder einer Erinnerung, zum Beispiel einer Pflege, wie Christina Sharp es nennen würde, die sowohl wachsam, bewusst und sensibilisiert ist und sich auch dafür entscheidet, im Sog der Traumageschichten zu bleiben. Auf welche Weise stört die Pflege selbst das Denken? Zweitens, wen belastet die Pflege und wer oder was stellt die Pflege in Frage? Wie kann man im politischen Sinne etwas vorsichtig anfechten? Wie sieht sorgsamer Protest, sorgsame Revolte, sorgsame Disruption aus? John Troncho und Bernice Fischers, mit ihrer berühmten Formulierung der Pflege als eine Aktivität der Spezies, die alles umfasst, was wir tun, um unsere Welt zu erhalten, fortzusetzen und zu reparieren, damit wir so gut wie möglich in ihr leben können. Das Wir deutet auf eine allgemeine und universelle Lesart der Pflege hin, die die Zeiträume des Fortbestands, des Weitergehens betonen. Sind Pflege und Bruch unvereinbar? Was verstehen wir unter dem Wir und wer ist, wird betrachtet als außerhalb? Wie verstehen wir den Wandel durch die eher konservativen Temporalitäten der Beharrlichkeit, der Bewahrung, des Verbleibens und des Haltens? Um diese Fragen aufzuwerfen, möchte ich etwas zu den Temporalitäten der Pflege und Krise sagen. Tatsächlich ist ein Ausgangspunkt die sogenannte Pflegekrise im globalen Norden. Nancy Fraser hat die Pflegekrise als einen wichtigen zeitgenössischen öffentlichen Diskurs in entwickelten Ländern des globalen Nordens identifiziert. Für sie bedeutet Pflege eine Reihe von sozialen Fähigkeiten, die für das Gebären und Aufziehen von Kindern nötig ist, für den Erhalt und die Aufrechterhaltung von Verwandtschaftsgruppen und Sozialkontakten im weiteren Sinne notwendig sind, sowie die spezifischen Praktiken, sich um die Bedürfnisse von Menschen zu kümmern, die nicht gesund sind, die Unterstützung aufgrund von Behinderungen und in einer behindertenfeindlichen Welt, wenn die alt und gebrechlich sind oder am Ende ihres Lebens stehen. Die Praktiken, die sie beschreibt, würde ich so zusammenfassen, dass sie die Bereitschaft beschreiben, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder dass es ist eine Art Arbeit, die weitergeht, auch wenn die Verbindungen zerbrechen und die Voraussetzungen für Beziehungen immer wieder erneuert werden. Die soziale Manifestation dieser Form der Pflege steht unter dem Namen soziale Reproduktion, die affektive, materielle und weitgehend unbezahlte Arbeit, die traditionell Frauen und Männern, die durch diese Arbeit feminisiert worden sind, zugeschrieben wird, die sich entlang der ineinandergreifenden Achsen von Klasse, Rasse und globalen Migrationsmustern verästeln, die eine der Hinterlassenschaften der europäischen kolonialen Realprojekte sind, deren Nachgang wir immer noch leben, woran uns Sharp erinnert. Die Machtlosen kümmern sich um die Mächtigen und nicht umgekehrt. wie Fraser behauptet, dass die aktuelle Pflegekrise am besten als mehr oder weniger akuter Ausdruck der Widersprüche zwischen Sozialreproduktion und Finanzkapitalismus interpretiert werden sollte. Der Kapitalismus hat also seine eigene Neigung zur Krise, die sich in den gegenwärtigen Spannungen auf dem Gebiet der Pflege im globalen Norden manifestiert, die tief systemische Wurzeln in der Struktur der Gesellschaftsordnung haben. Auf der einen Seite ist die soziale Reproduktion eine Voraussetzung für die Möglichkeit einer nachhaltigen Kapitalakkumulation, da sie sich aus der Reproduktion der nächsten Generation von Verbrauchern und Arbeitnehmern nennt, sowie aus den materiellen Bedingungen, die es dem Kapital ermöglichen, Gewinn aus lebenden Arbeitskräften zu ziehen. Andererseits die Orientierung des Kapitalismus an der unbegrenzten Akkumulation ständig dem Prozess der sozialen Reproduktion, an der seine Zukunft hängt, da die Pflegepraktiken in der Regel zeitaufwendig, nutzlos und unproduktiv sind, sich stets wiederholen und arbeitsintensiv sind und dem unerbitterlichen Streben nach Produktivität zuwiderlaufen, das der Kapitalismus befördert. Fraser argumentiert, dass in jeder nachfolgenden Version des Kapitalismus, liberal, staatlich verwaltet, finanzneoliberal, diese Neigung zur Krise auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck kommt, aber niemals ganz ausgerottet werden kann. Aus dieser Perspektive können sich Pflege, Krise und Kapital nicht voneinander lösen. Der Kapitalismus kann nicht ohne Fürsorge auskommen, ebenso wenig wie er außerhalb der Zeitlichkeit der Krise funktionieren kann. Und die Fürsorge steht nicht außerhalb des Kapitalismus, sondern ist in ihm eingebettet und daher anfällig für die Logik sowohl der permanenten Krise als auch eines endlosen Kapitalismus. Wenn also die Pflege des Denken unterbricht, sollen wir auch das Denken der Krise hinterfragen, des Kapitalismus und eine andere Temporalität anbieten, in der wir anders denken, angefochtenes Denken. Wie geht es Ihnen? Das war Seite 1. Ich habe noch drei weitere. Sie können sich auch gerne hinlegen, wenn Sie möchten. Was ist die Temporalität der permanenten Krise? In The Stakes of Crisis fragt Janet Rodman, wie kam es, dass die Krise, die einst ein signifikant für einen kritischen, entscheidenden Moment war, als eine langwierige, historisch und erlebte Situation gesehen wurde? Schon die Vorstellung einer Krise als Zustand deutet auf eine dauerhafte Situation hin. Aber kann man von einem Zustand anhaltender Krise sprechen? Ist das nicht ein Oxymoron? Die Krise scheint die Zeiträume der Dinglichkeit, der kritisch entscheidende Moment und der Chronizität eines lang anhaltenden Zustandes zu verbinden. Der altgriechische Begriff Krino bezeichnet einen Prozess der Trennung, Entscheidung, Wahl oder Urteil, sagt sie. In der hippokratischen Schule bezeichnet er als Teil der medizinischen Grammatik ursprünglich den Wendepunkt einer Krankheit, bei dem es um Leben und Tod ging, wo Leben und Tod im Gleichgewicht waren. Es war der Punkt, an dem eine Entscheidung notwendig war. Reutmann beschäftigt sich intensiv mit dem Werk des verstorbenen deutschen Historikers Reinhard Koselleck und seiner konzeptionellen Geschichte der Krise, um zu zeigen, wie sich der Begriff bis zum Ende des 18. Jahrhunderts von der Beschreibung eines Urteils, das in einem entscheidenden Moment gefällt werden musste, zu einem langwierigen historischen und empirischen Zustand verlagerte. Wir können dadurch Krisennarrative sehen, die erscheinen so wie die europäischen Kulturen in einem historischen Moment beschreiben, mit der Vergangenheit gebrochen wird. Und wir wissen von vielen anderen Wissenschaftlern, dass wir hier eine bestimmte zu einer neuen Repräsentation der Welt kommen. Mit Janjub Nazalu Batsubatu und Friedrich Nietzsche haben alle argumentiert, dass Kolonialismus und Modernität sich gegenseitig konstituieren. Modernität ist nicht nur durch die Industrialisierung und der Änderung der Arbeit zur Industrialisierung hin nach der Subsistenzwirtschaft gekannt wird. Also in der Eigenemanzipation kommt hier Europa in einem bestimmten Zeitpunkt. Und wie das argumentiert, der Westen wird das Nicht-Europäische als hinter der Zeit gesehen, als jenseits der Realität. Das Neue Die neuen historischen Zeilen und die europäische Modernität sind durch eine Diagnose oder ein Urteil, das etwas zusammengebrochen ist. Aber die Vergangenheit, damit ist etwas schiefgelassen. Und die Zukunft hat die Möglichkeit, etwas zu ändern. Für Reutmann wird nun hier die Zeit als ein Status, als Geschichte war gesehen und die Möglichkeit, sich selbst als Geschichte zu erzählen. Reutmann interessiert sich nun für die Art und Weise, wie Kritik und Urteile und Krise zusammen funktionieren. Die historische Bewusstsein bedeutet, dass die Zeit nicht nur ein Medium ist für die Geschichte, dass die Geschichte eine Temporalität ist, über die man erfahren kann und auf der man dann handeln kann. Und umso historisch bewusster sind, umso mehr fühlen wir uns krisenbehaftet. Die Neuzeit, wird als Krise nach der Krise oder als eine permanente Krise erzählt, wegen der ständigen, angeblich beschleunigten Produktion, sowohl dieser offenen Zukunft als auch der utopischen Hoffnung auf ihre Erfüllung. Es entsteht eine moralische Forderung, jetzt etwas gegen die Übel der Vergangenheit, um der Zukunft willen zu tun, was Koselleck Erlösung in der Geschichte nennt. Die Art und Weise, wie die Krise im modernen europäischen Bewusstsein funktioniert, darauf hinzuweisen, dass die besondere Krise, in der man sich befindet, die Umweltkrise, die Krise der sozialen Fürsorge, die letzte große, einzigartige Krise sein könnte, nach der die Geschichte in Zukunft völlig anders aussehen wird. In der Neuzeit ist das schreckliche Paradox jedoch, dass wir uns als Zustand der Moderne nur von Krise zu Krise hangeln können. Entscheidend in Reutmanns Argumentation ist, dass Krisennarrative selbst keine alternativen Erzählungen oder Geschichten produzieren können, da sich Kritik und Krise nicht voneinander lösen können, kann Kritik keine alternative Erzählung ohne Krise anbieten. Das ist die interne und strukturelle Grenze. Krise ist die Art und Weise, wie wir sowohl den Kapitalismus als auch den Imperialismus kritisieren können. Aber Krisennarrative selbst bewirken keinen Wandel. Sie produzieren Informationen, aber keine andere Zukunft. Wie können wir dann eine Zukunft ohne Krise erzählen? Reutmann fragt, wie können wir uns vorstellen, was unser Urteil grundsätzlich ausschließt, was keine Entscheidung erfordert? Meine Frage ist also, ob unsere Fähigkeit, uns vorzustellen, was unser Urteil grundsätzlich ausschließt und was keine Entscheidung erfordert, als eigene Pflegepraxis angesehen werden kann. Vielleicht ist die Fürsorge eine Form des Denkens, wie Puig uns aufzeigt, die das Denken stört, eine Art Achtsamkeit oder Sorge, die genau den Zeitpunkt der Entscheidung aussetzt. Diese Form der Fürsorge würde eine andere Art von Zeit eröffnen als die Neuzeit oder zumindest die Aufmerksamkeit auf eine Art von Zeit, die in der historischen Zeit immanent sein könnte, auf die uns Agamben vielleicht hinweist mit seiner Vorstellung von der Zeit, die Zeit braucht, um zu einem Ende zu kommen, oder im posthumanistischen Denken die Zeit der Interdependenzen zwischen verschiedenen Arten darstellt. Reutmann schreibt, ohne eine nicht fundierte Grundlage für politisches Handeln können wir nur eine Krise und Antikrise haben, nicht Krise und etwas anderes. Aus dem Urteil und der Krieg, die in die Kritik eingebettet ist, kann nicht etwas anderes entstehen. Das heißt nicht, dass wir blind bleiben sollten, wenn etwas schief gelaufen ist. Es ist nicht so, dass die Katastrophen, die unter dem Namen Anthropozän bekannt sind, nicht passiert sind, noch dass wir uns nicht fühlen wie in einer persönlichen Krise, in der wir aus irgendeinem Grund nicht mehr alle unsere geistigen Fäden zusammenhalten können. Aber wenn wir Reutmann folgen, muss die Krise bei der Formulierung dieser Frage, wenn etwas schiefgelaufen ist, als Nichtplatz fungieren, damit etwas anderes entstehen kann.
So, und jetzt komme ich zum zweiten Teil, zum letzten Teil, der heißt Deprimierende Zeit. Es gibt ein bedeutendes Werk, das in der Sozialtheorie entstanden ist, in dem argumentiert wird, dass die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts die Widersprüche beider Erfahrungen, sowohl der schnellen Beschleunigung des sozialen Lebens auf der einen Stelle, als auch der gleichzeitigen langsamen Gewalt des zeitgenössischen Kapitalismus auf der anderen Seite bezeugen, der permanent permanente und irreversible Verlust der biologischen Vielfalt, die große Beschleunigung der Ressourcennutzung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Time-Gewalt, die durch die verzögerten Auswirkungen von nuklearen und plastischen Abfällen, die Ungerechtigkeit der Lohnsklaverei und neue Formen der Schuldknechtschaft sowie die zeitlich verlängerte Kontrolle der unterjochten Bevölkerung, einschließlich der systematischen Verwendung von Verstümmelung und die ständige Lagerung, verursacht wird. Aus dieser Perspektive, also es geht hier um die chronische Verschlechterung der körperlichen Gesundheit. Und das Invisible Committee schlägt vor, dass diese Kapitalismuskrise auch eine wichtige Rolle spielt. Und es geht hier um Amy Elias beschreibt unsere Gefangenschaft in der Gegenwart als Technodauer, wo die Menschheit durch ihre eigene Version, um es zu zitieren, der Durationszeit innerhalb und nicht außerhalb der Box der Historizität geschaffen wird. Es gibt viele andere Verlautbarung der zeitlichen Verlängerung, die der Krisenkapitalismus mit sich bringt. Wenn die Mehrheit, wenn auch ungleich und differenziert, durch den täglichen Kampf um ihr Überwältigungsgefühl, ihren chronischen Zustand des beinahe Kollapses erschöpft ist, dann könnte man sich zumindest eine kollektive Krisendiagnose vorstellen, die dann zu einer Form von kollektivem Handeln führen könnte, zu einem Zusammenkommen aller, die unter der aktuellen Krise in der Technosphäre leiden. A.T. Kingsmith fordert dieses Potenzial für kollektive Aktionen durch die Anerkennung dessen, was sie Affinität nennen, Affektarität wie Prekarität, beschreibt Bedingungen der Unsicherheit in Arbeit und Leben mit unsicherem Zugang zu den Mitteln zum Überleben oder Blühen. Also Aktivismus, so behauptet Kingsmith, hat immer durch die reaktiven Formen des Affekts funktioniert. Also Elend im 19. Jahrhundert, Langeweilen in den fordistischen Jahren und Angst, angeblich den Aktivismus in der gegenwärtigen neoliberalen Periode. Während der Kapitalismus ein Modus der Bewältigung dominanter Affekte ist, dann argumentiert Kingsmith, indem er die Verwundbarkeit und Verfügbarkeit stärkt, die Bevölkerung fragmentiert und desillusioniert hält, indem er die Verantwortung für kollektive Krisen wie zügellose Ungleichheit und globale Antizipation, um auch wirklich Traurigkeit zu ersetzen. Aber wie verortet sich das mit der Vorstellung von Reutmann der Antikrise? Also dieser Term der affektiven Antikrise kann nur zu weiteren Krisen führen und zu nichts anderem. Ich würde sogar sagen, dass dieses etwas anderes hervorgeht. Entsteht, was Melanie Klein, die Psychoanalytikerin, als depressive Angst bezeichnen würde. Eine Fähigkeit, weiterhin über Krisen ohne manische Reparaturversuche Bescheid zu wissen, durch die Förderung von Verbindungsformen, die darin bestehen, zu warten, mit ihnen auszuhalten, bei ihnen zu bleiben, sie zu begleiten, durch die ständige Fähigkeit, das Urteil aufzuheben, nicht aufzuschieben, nicht die Zeit der Unentschlossenheit, sondern die Zeit der ausgesetzten Entscheidung. Puig schlägt in ihrer Diskussion über die Bodenzeit vor, also Soul Time, dass die Pflege des Bodens zum Beispiel darin besteht, zu verstehen, dass der Boden selbst lebendig ist und dass er daher seine eigenen inneren Formen der Pflege hat. Die Permakulturpraktiken der durchdachten und langwierigen Beobachtung, bevor sie auf dem Land und seinen Prozessen tätig werden, bilden die Betreuungszeit, sagt sie. Durch eine Form der langsamen, wiederholten und kontinuierlichen Beobachtung. Das Verständnis der Bodenzeit beinhaltet eine Form der Passivität, behauptet sie, einen Rückzug des Selbst, aber auch der identifizierten Ergebnisse in Bezug auf Pflege und sich um etwas kümmern. Ich würde über diesen Rückzug unter dem Begriff Depression nachdenken. Einen notwendigen Rückzug, der auf die Logik der Krise reagieren kann, die sich weigert, den Strategien der Krisenbekämpfung zu folgen. Blind zu wirken. Tatsächlich kann sich Depression als ein hervorstechenderer Einfluss erweisen als die permanente Angst vor dem Verständnis des affektiven Regimes des Spätkapitalismus, sowohl in seiner lebenden als auch in seiner reparativen Form. Die depressive Position im Kleinen bezieht sich auf die Fähigkeit, Liebe und Hass zusammenzuhalten, um zu wissen, was wir mit unseren Objekten gemacht haben, um so etwas wie Schuld zu mobilisieren und so etwas wie eine Reparatur zu versuchen. Auf manische Art und Weise. Donna Haraway bezeichnet es als Bleiben mit der Not. Sie kann eine Fähigkeit zur Bewältigung von Krisen während der ausgesetzten Zeit der Depression bedeuten, anstatt zu versuchen, sich dagegen zu mobilisieren. Also nicht zu deprimiert sein, jetzt kommen nur noch zwei Absätze. Der britische Psychoanalytiker Donald Winnicott unterscheidet zwischen Kleins depressiver Position, depressiver Stimmung und Depression als Krankheit. Eine depressive Stimmung kann auf der Ebene des Egos nur wahrgenommen werden, wenn das Ego eine rudimentäre Struktur, eine psychosomatische Einheit oder einen Einheitenstatus hat. Wenn ja, dann kann Depression zu Bedeutung und Wert kommen. In dem Ego befinden sich die Samen seiner eigenen Genesung. Depressive Erkrankungen hingegen stellen ein Scheitern des Prozesses dar, der es ermöglichen könnten, eine depressive Stimmung zu erreichen. Klinische Depressionen sind mit Empfindungen von Depersonalisierung, Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit verbunden. Sie gehören zur psychischen Zeit, die außerhalb der Fähigkeit zur Sorge liegt. Und die Fähigkeit zur Sorge bezieht sich auf das Schicksal unserer eigenen destruktiven Impulse in Bezug auf das Objekt, das unsere psychischen Angriffe überlebt hat oder nicht. Paradoxerweise kann sich ein Patient nur dann von einer depressiven Erkrankung erholen, wenn der Analytiker von seiner eigenen Depression wissen kann, wenn Depressionen als bedeutungsvoll, sinnvoll, wertvoll empfunden werden können, die durch Erfahrungen mit dem Überleben seiner eigenen Objekte entstehen, verinnerlicht als rudimentäre Struktur oder Form für etwas, das man Antrieb oder Leben nennen könnte. Die Lebensformen in diesem psychoanalytischen Sinne würden also die Form einer depressiven Stimmung annehmen, die sich von einer depressiven Krankheit unterscheidet. Wir brauchen die unterbrochene Zeit der Depression, um mit den Problemen fertig zu werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Zeit auf der psychoanalytischen Couch vielleicht ein hervorragendes Beispiel für eine kapitalistische Zeitverschwendung ist. Eine klassengebundene, anachronistische Praxis, die längst ihr Verfallsdatum erreicht hat. Eine Praxis, die nicht beschleunigt werden kann, nicht gerechtfertigt werden kann und die den Aufenthalt in einer unbestimmten, anhaltenden Situation darstellt, die als unendlich empfunden werden kann. Xian Ngais Konzept der Stublimität als Beschreibung eines gleichzeitigen Zustands von überwältigender Aufregung und lähmender Langeweile, der vom selben Objekt ausgeht, scheint die affektive Erfahrung des Lebens in psychoanalytischer Zeit einzufangen. Aber ich würde vorschlagen, dass die lange andauernde, unerbittliche, verschwenderische Durcharbeitung der doppelten, aber disjunkten Zeit der Depression der Analytiker und Patienten seltsam suggestiv ist, versuche darüber nachzudenken, was soziale Veränderungen heutzutage bedeuten, die in oder durch eine Form von chronischer oder ausgesetzter Zeit stattfinden. Wir können oder sollten die Psychoanalyse selbst sicherlich als eine der chronischen Zustände des Modernismus betrachten. Hier geht es um eine Wiederholung, eine Aufhebung des Urteils und der Entscheidung erlaubt eine Form der Wiederholung, die wie eine tote oder depressive Zeit aussieht, das Über- und Überarbeiten der ewig gleichen alten Dinge, die monotonen Wiederholungen des Todestriebs und doch erlaubt sich dabei den Wert der Depression, der darin liegt, dass dies eine Form der Durcharbeitung darstellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Lisa. Ich mochte wirklich, was du gesagt hast. Und wir haben natürlich noch nicht gehört, was wir vortragen würden. Also auch die Vorträge sind für uns Vortragenden hier, die wir hier auf der Bühne sitzen, neu. Gut. fand ich ganz faszinierend. Also, als ich mit der Frage konfrontiert wurde, um wen kümmern wir uns, war das Pronomen, das eine Antwort forderte, nicht wer um wen, sondern wir. Wer ist das Wir, das Gegenstand dieser Formulierung ist, da es kein einziges Wir gibt, das sich darum kümmert? In der Vielfalt und Differenzierung der Wir, die die Subjekte und Akteure der Fürsorge bilden, ist Politik und Gewalt zu finden. Vielleicht auch das Versprechen von Gerechtigkeit. Deshalb möchte ich meine Ausführungen heute damit beginnen, das Wir, um das es hier geht, zu disaggregieren. Ich tue dies auf zwei Arten, indem man die repräsentative Funktion des Wir betrachten. Wir spricht von einer Form von Kollektiv. Ich möchte vorschlagen, dass wir es uns nicht leisten können, die Frage der Pflege oder gar des Lebens rein ontologisch oder epistemologisch zu betrachten, ohne an die institutionellen Normen, Formen und Strukturen zu denken, die dem Wir eine kollektive repräsentative Form geben. Das heißt, es gibt kein vitales, unvermitteltes kollektives Wir. Was ich hier direkt zur Einführung behaupte, ist, dass die Frage nach dem Wir, das sich um das Leben kümmert, wenn alle diese Begriffe konzeptionell und politisch auf dem Spiel stehen, das Nachdenken über die Frage des Staates erfordert. Ich sage nicht, dass sich die gesamte Politik der Fürsorge und des Lebens auf eine Politik in Bezug auf den Staat reduzieren muss, sicherlich nicht in Bezug auf den Nationalstaat, sondern ich behaupte, dass Fragen der Fürsorge und des Lebens als politische Fragen im Kontext der tatsächlich existierenden Geschichten und Darstellungen der politischen Moderne ohne die Theoretisierung des Staates, der Institutionen und Parameter für eine repräsentative Governance undenkbar sind. Und zweitens möchte ich meine Bemerkungen aus dem globalen Süden heraus verorten. Die Singularisierung des Wir knüpft oft an die unmarkierten euroamerikanischen Akteure der Fürsorge an, auch und gerade wenn man an den Staat und die Biopolitik denkt. Man denke hier an die ganz europäische Herkunft des Staatsbegriffs und des Lebens in den wichtigen Entwicklungen des Begriffs der Biopolitik wie Michel Foucault oder Giorgio Agamben. Was würde es bedeuten, wenn die Akteure der Fürsorge, diejenigen, die sich mit der biopolitischen Fürsorge für die Bevölkerung befassen, postkoloniale globale Südstaaten wären, die politische Modernität praktizieren im Bild der europäischen Moderne und außerhalb der kolonialen Genealogien? Kann Leben als Anliegen und Pflege genauso funktionieren, wenn man es aus der Perspektive eines globalen südlichen Biopolitik betrachtet? Meine heutigen Bemerkungen beziehen sich auf die Rechtsprechung der Gesundheit in Südafrika. Die Judikative der Gesundheit bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Gesundheitsansprüche durch das Gesetz erhoben werden und sieht oft, dass die höhere Judikative eingreift, um Forderungen an die Gesundheit des Staates zu stellen. Dies geschah in den letzten zwei Jahrzehnten mit zunehmender Häufigkeit und Bedeutung im sogenannten globalen Süden, wobei Südafrika als exemplarischer Ort gilt. Sie hat sich stets auf Diskurse von Rechten gestützt, die durch Interpretationen grundlegender postkolonialer Verfassungsprinzipien belebt wurden. Die Verrechtlichung der Gesundheit ist Teil eines allgemeineren globalen südlichen Phänomens der Verrechtlichung der Politik, wie von Jean und John Komarov diagnostiziert wurde. Ich befinde mich in der Anfangsphase eines Projekts, das ethnografisch die Judikative der Gesundheit in Südafrika untersucht, als einen Prozess, der Fragen der Gesundheit und des Rechts aufs Spiel setzt. Meine Bemerkungen in der Zeit, die ich habe, können nur äußerst holzschnittartig sein und werden buchstäblich in Stichpunkten auf vier zukunftsträchtige Fälle nach der Apartheid des südafrikanischen Verfassungsgerichtshofs anspielen, in denen es zwar jeweils um Gesundheit ging, und zwar auf eine Art und Weise, die implizit die Frage nach dem Leben stellt und um wen es geht. Also hier sind die Fälle: Minister für Gesundheit gegen Behandlung, also versus The Government of the Republic of South Africa versus Grootboom, Tjadjarai, Sobarum und Mankind. Ich kann nur ganz kurz auf diese Fälle eingehen, aber der wichtigste Punkt, den ich hier ansprechen möchte und den Sie nicht vergessen sollten, ist, dass alle diese Fälle dadurch gekennzeichnet sind, dass Südafrika ein verfassungsmäßig verankertes Grundrecht auf die Gesundheit als Recht, als Teil seiner Bill of Rights hat, also seiner Verfassung hat, Abschnitt 27, Kapitel 2 seiner Bill of Rights, sowie andere sozioökonomische Grundrechte wie Miete und Wasser. Das ist sehr wichtig. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten und man sollte nie vergessen, denn darauf werde ich mir noch zurückkommen. Also, Minister of Health versus Treatment Action Campaign. Hier ging es darum, dass die südafrikanische Regierung gezwungen werden sollte, das antiretrovirale Nevirapin zur Verfügung zu stellen. Es ging um die Übertragung von HIV von Mutter zu Kind. Im Jahr 2002 wurde gesagt, dass Nevirapin nicht zur Verfügung gestellt wurde, obwohl es klinisch verfügbar war und auch effizient. Und das hing auch mit der Regierung von Mbeki an. Also 2002 hat das südafrikanische Verfassungsgericht gesagt, dass die Regierung der Notwendigkeit, das Risiko einer HIV-Übertragung von Mutter auf Kind zu verringern, nicht angemessen Rechnung getragen hatte, indem sie das antiretrovirale Nevirapin über ihr Gesundheitsprogramm nicht ausreichend zur Verfügung stellte. Also, hier wurde ein wichtiger Präzedenzfall gesetzt. Also hier ging es um Grootwijn. Hier ging es um Mietrechte. Es wurde gesagt, dass die Vermietung ein sozioökonomisches Grundrecht darstellte, das gewährt werden musste. In diesem Fall an die Beklagte Irene Grootboom, die wegen der letzteren herrschenden entsetzlichen Bedingungen aus einer informellen Siedlung auf Privatgrundstücke übergegangen war. Dies geschah im Anschluss an das Urteil von Tiara Sobramoni gegen den Gesundheitsminister. Aus Ressourcenmangel wurden nur Patienten mit akutem Nierenversagen, die für eine Nierentransplantation in Frage kamen, zur Dialyse zugelassen. Sobramoni hat einen Anspruch auf Dialyse gemäß § 27 geltend gemacht. Diese wurde vom Gerichtshof abgelehnt. Und es wurde gesagt, dass die dem Staat durch § 26, 27 auferlegte Verpflichtung von dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen abhängig sind. Dann gab es auch Mankai gegen Anglo Gold. Das fand im Jahr 2011 statt. Es ging um den Zusammenhang zwischen TB und Bergbau, insbesondere die Verantwortung von Bergbauunternehmen für ihre Bergleute. Thembekele Mankai arbeitete als Bergarbeiter zwischen 79 und 95. Das führte dazu, dass er sich mit TB ansteckte, wodurch er dann arbeitsunfähig war. Der Fall betraf die spezifische restriktive Politik der Bergmannsentschädigung nach südafrikanischem Arbeitsrecht im Verhältnis zur Entschädigung für Arbeitnehmer, die in anderen Branchen arbeiten. Also als Bergarbeiter in Südafrika kriegt man weniger Geld als in anderen Branchen für Berufsunfähigkeit. Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass das Common Law der verfassungsmäßigen Kontrolle unterliegen sollte und deshalb verdiene Mankai Schadenersatz für die Krankheit, die er sich in den Minen zugezogen habe. Das hier auf dem Spiel stehende verfassungsmäßige Mandat war nicht Abschnitt 27, sondern Abschnitt 12, der Schutz des Rechtes auf Sicherheit der Person. Also es geht hier um das Leben, die Fürsorge und das Recht und die Rechte derjenigen. Also zuerst einmal geht es um die Frage des Lebens und wie sich das verhält zum Nichtleben. Also in der Verfassung in Südafrika gibt es eine klare Aufgabe. Das Leben muss geschützt werden, muss gerettet werden. Und das Gesundheitsministerium hat hier lebenswichtige Entscheidungen getroffen. Aber das individuelle Leben kann nicht immer gerettet werden. Sobramoni zum Beispiel, da konnte man Dialyse nicht verfügbar machen für jeden Patienten, der das verlangte. Und man kam zu dem Schluss, dass das von den Ressourcen des Staates abhängt. Das bezieht sich auch auf die Situation in Brasilien zum Beispiel. Hier haben wir gesehen, dass eine der Konsequenzen zum Beispiel war, hier, dass wenn diese Ansprüche geltend gemacht wurden, das führte zu einer Erodierung der Staatsressourcen. Und Justices Madala und Sachs in einer Entscheidung haben gesagt, dass die Rationierung von Gesundheitsressourcen wichtig ist und auch verträglich ist mit dem Menschenrechtsansatz. Selbst diejenigen, die wichtige verfassungsrechtliche Fälle gewonnen haben, haben nicht immer auch gelebt, um die Früchte zu erleben ihrer Bemühungen. Irene Grootboom zum Beispiel ist noch vor dieser Entschädigung, die ihr zugesprochen wurde, gestorben, bevor man kam bevor er zum Beispiel der Bergarbeiter die Entschädigung erhalten konnte, ist er gestorben. Also das heißt, es sind jetzt Präzedenzfälle geschaffen worden. Und das hat eine Grundlage gelegt für eine Sammelklage, die jetzt in Südafrika verfolgt wird, für andere Bergarbeiter, die TB oder Staublungen erlitten haben. Und das wirft die Frage auf, für wen sorgen wir? Und das bedeutet natürlich auch Implikationen für die Frage der Fürsorge und der Gerechtigkeit. Zweitens, dann gibt es die Komparative des Frage des Lebens. Das Urteil von Subramani, da ging es um Abschnitt Paragraph 27, das Recht zu helfen. Das Recht auf Leben wurde nicht angesprochen, Paragraph 7, obwohl die Klägerin sich auf beide Paragraphen berufen hat. Aber es gibt jetzt hier kein explizites Recht auf Hilfe und hier wird das Gesetz interpretiert durch Artikel 21. Der Südafrikanische Verfassungsgerichtshof hat beschlossen, dass Section 11 insbesondere für bestimmte Fälle der Todesstrafe gilt und den Staat nicht in die Pflicht nimmt. Es ging darum, ja, unsere Verfassung ist anders strukturiert. Im südafrikanischen medizinischen Kontext ist es so, dass das Recht auf medizinische Behandlung nicht abgeleitet werden kann durch das Recht vom Recht auf Leben. Die einzige medizinische Behandlung, die allen Amerikanern gesichert ist, unabhängig davon, ob sie dafür bezahlen können, ist eine Nierendialyse. Und das liegt daran, dass wir eine spezielle Auffassung haben hier im Rahmen der Abtreibungspolitik in den USA. Und auch Fragen der Todesstrafe spielen in Südafrika eine Rolle. In Indien spielt Leben auch eine wichtige Rolle. Und es geht um ein ganzes Mandat an Leben. Und drittens führt das zu der Frage, wie Leben als Subjekt des Gesetzes gesehen wird. Miriam Tickton, Peter Redfield und Robert Meister haben wichtige Kritik geäußert an rechtsbasierten Nominatarismus und haben gesagt, hier geht es oft um strukturelle Fragen an Ungleichheit und Umverteilung. Das ist ein Kritikpunkt bei Meister und auch Alibis für imperialistischen Militarismus. Aber die sozioökonomischen Rechte, die ich hier angesprochen habe, weisen auf etwas an eine andere Möglichkeit hin, also eine Neuschreibung der postkolonialistischen, nicht imperialistischen Zukünfte. Man muss sich vor Augen halten, dass die sozioökonomischen Rechte aus unterschiedlichen Genealogien hervorgehen. Und Meister argumentiert, das geht noch auf Nürnberg zurück. Ich würde Rechte gerne Konzeptionalisierung akatakristisch. Katakrisis, da geht es um den Missbrauch eines Wortes oder Konzeptes. Und das ist insbesondere relevant, wenn man sich überlegt, was passiert, wenn ein Konzept aus einem Konzept in ein anderes überführt werden. Hier geht es auch um einen verwandten Begriff der Katakrise, und zwar Metaphern und Konzepte. Rechte in der pseudoamerikanischen Herkunft und Genealogien ist kein geschlossenes Konzept. Es wird verhandelt, konzeptionell und politisch gesehen. Ich bestehe auf Rechten als katakristisch, als da das imperialistische Imperialismus ist und die basieren auf transhistorischem Humanismus und die Akzenten und das ist oft verknüpft mit historistischen Argumenten, und die einst modernistisch waren. Und das, die Dolmetscherin entschuldigt sich, der Vortrag ist jetzt nicht mehr vorgelegt worden. Es geht um Kolonialismus. Die bis zum zeitgenössischen Krieg in Afghanistan und der weiblichen Emanzipation. Und wir dürfen auch nicht den universalistischen, imperialistische Gewalt vergessen, die oft im Namen tätig ist des weiblichen Körpers und gegen ihn gerichtet ist. Es geht um die kulturelle Andersheit und darum, dass Rechte nur für uns in Anspruch genommen werden und nicht für sie. Es geht zum Beispiel um eine kriegsfeindliche Position hinsichtlich im Irak, in den USA. Die sagen, wir sollen nicht in Irak tätig werden, aber die sagen, ja, meine Güte, das sind keine demokratischen Gesellschaften, aber wir sind das. Beide Positionen gehen davon aus, wenn Rechte außerhalb der euroamerikanischen Metropole entstehen, dass sie dann gleich bleiben, dass sie nur transponiert werden in eine andere Kultur als der, in die sie sich entwickelt haben. Aber das ist rückwärtsgewandt und Rechte sind modernisierende zivilisatorische Prinzipien. Es ist fast fetischartig und hier geht es um die Beziehung von rechtsbasierten Politiken in vielen Teilen der Welt. Diese historistische Ansicht illustriert den fundamentalistischen Unterschied zwischen dem Westen und dem Rest. Und hier sitzen die Menschen im Wartesaal der Geschichte. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe hier versucht, die Frage des Lebens als Frage der Politik darzustellen. Und das heißt, wir müssen die Frage des Lebens von woanders denken. Wir müssen das Ganze theoretisch auflegen, aus dem Süden betrachten. Hier geht es um die Neuverschriftlichung. Es geht also nicht um die Unterschiede, euroamerikanischen Unterschiede und die Neuimaginierung des Politischen. Ich bin natürlich inspiriert durch verschiedene andere Gelehrte, die uns gelehrt haben, dass wir die Unermesslichkeit als essentielle Grundvoraussetzung für die Analyse der Politik, der Andersdenken der Politik sein sollen, sondern es geht um die euroamerikanische Modernität und wie wir einen bestimmten Ethos hier modernisieren. Ich denke, das ist sehr wichtig, insbesondere wenn liberale Demokratien unter einem so stark angegriffen werden weltweit. Man muss natürlich auch etwas über Rechte für den Westen lernen. Wenn Euroamerikaner sich öffnen würden für eine offene Sicht, nicht nur wie Politik in Südafrika, Indien, Brasilien, in anderen Teilen des globalen Süden funktionierten, sondern auch wie Rechte verschriftlicht werden hier in anderen Bereichen. Und sie schauen sich das Spannungsfeld des Lebens an als biopolitischen Belang und die Tragödien des individuellen Lebens, die nicht gerettet werden können, auch trotz der verfassungsmäßigen Rechte im südafrikanischen Gerichtshof. Und dann geht es auch die Sakralisierung des Lebens und die Abtreibungsgegner. Es gibt keine einfache Politik bei den Gipfeln der Fürsorge. Ich möchte auch noch etwas postulieren, die Politik des Lebens und um die kollektiven Beziehungen. Lauren Bolanz hat diese Lust nach dem Leben. Es geht hier um Spannungen zwischen dem Einzelnen und den Kollektiven und die weisen auf weitere Fragen der transindividuellen Beziehungen und den Bedauern extremer Liebe und radikalen Freiheit, die hier enthalten sind. Aber das ist nicht das Thema meines Beitrags, deswegen belasse ich es an diesem Punkt dabei.